Ich denke, der Herr hat so ein bisschen von beiden. Also ich denke, der Schwerpunkt wird heute auf dem Gebets- und Lobpreis im Sinne des Preisens des Herrn sein. Wir werden heute keine Musik haben, aber das ist auch keine Voraussetzung für Lobpreis. Ne? Und ich habe aber auch so ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen will, in der Hoffnung, dass es die Gedanken sind, der Herr für uns heute hat und dass das nicht meine eigenen Themen sind, aber ich denke doch, was der Herr uns da gegeben, was er mir da gezeigt hat, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Mal eben in meine Notizen gucken. So. Ich würde gerne mit einem Psalm anfangen, den wir uns vielleicht gemeinsam nähern. Das ist Psalm 107. Ne, 102, glaube ich. Entschuldigung. Meine Handschrift. Mein Lehrer hat mir schon gesagt, ich sollte Apotheker oder Arzt werden. Die Klaue dafür hätte ich schon. Also das hat sich nicht viel gebessert. Ja, ich möchte aus 102 möchte ich die Verse 2 und 3 und dann aber weiter ab Vers 13. Mal mit euch also einfach lesen, vorlesen, so als ein Einstieg in diesen Vormittag. Da heißt es, Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. 102. Herr, hör mein Gebet, lass zu dir kommen mein Schreien, verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Bedrängnis. Neige zu mir dein Ohr, an dem Tage, da ich rufe, erhöre mich eilends. Und dann in 13 geht es weiter, da heißt es, du aber Herr, bleibst auf ewig dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, ihn zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen, sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Die Nationen werden den Namen des Königs, des Herrn fürchten, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Denn der Herr wird Zion aufbauen, er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet der Verlassenen, ihr Gebet wird er nicht verachten. Dies sei aufgeschrieben für das künftige Geschlecht und ein neu geschaffenes Volk soll ja loben. Das war einerseits diese Verzweiflung des Volkes Israels, dass sie einfach den Eindruck haben, der Herr hört gar nicht mehr und nimmt sie gar nicht mehr wahr. Aber dann auch diese Erkenntnis, nein, das ist nicht so. Gott ist immer da und hört immer. Und dass sie dann auch lernen, dass aus dem Verständnis des Volkes Israel Gott in Zion, in Jerusalem wohnen wird und dass aus diesen Trümmern, die sie dort vorgefunden haben, Gott ihnen helfen wird, wieder das zu schaffen, wo er Wohnstatt nehmen kann. Und vor allen Dingen, was denke ich ganz wichtig ist, dass Gott ein neu geschaffenes Volk bereitstellen wird. Es ist also Gott, der Dinge verändert. Es ist Gott, der das Volk wieder zu sich hinführt, der uns wieder zu sich holt. Wir können das nicht neu machen. Das, was wir tun können, ist unser Herzen geben, offen sein für das, was Gott an Neuem in uns geschaffen will. Und deswegen spricht Jesus ja auch davon, dass wir von Neuem geboren sind. Wir sind nicht repariert, wir sind nicht noch irgendeinen Balkon angebaut, runterneuert, ja, was dann hinterher die Fetzen auf der Autobahn liegen lässt, ja, sondern wir haben ein neues Herz bekommen. Das ist der Herr, der Neues schafft. Und er will das, das ist das Schöne. Gott sagt, er will es, er will Neues schaffen. Es ist nicht so, dass er es leid ist, sondern er möchte Neues schaffen. Und das würde ich gerne noch, also als Vorgedanken und dann würde ich gerne mit euch mal in den 2. Mose Kapitel 32 gehen. Das werden wir nicht ganz lesen, aber so in einem anderen Abschnitt daraus. Das ist 2. Mose 32 ist so eine der dunkelsten Seitenaspekte des Volkes Israels nach der Herausführung aus Ägypten, weil Mose hatte die ganze Zeit mit dem Herrn auf dem Berg Sinai verbracht und ja, war einfach in seine Herrlichkeit eingetaucht und war voll dieser überwältigenden Schönheit, Größe, Macht, alles, was wir dem Herrn zuordnen können, das hatte Mose dort in diesen 40 Tagen erleben dürfen und in sich aufgesogen. Wir sehen ja auch, dass er kommt da wieder und die Herrlichkeit des Herrn strahlt von ihm. Also da war er wirklich verwandelt und kommt also mit diesem, ich sage jetzt mal in meinen Worten, kommt mit dieser Euphorie aus dieser Herrlichkeit Gottes und diesen Gesetzestafeln in der Hand, kommt vom Berg runter, ich sage jetzt mal nichts Böses ahnend, obwohl Gott ihm da jetzt schon einen Hint gegeben hatte, und findet das Volk vor im tiefsten Götzendienst, das goldene Kalb gegossen. Und ich vermute, wahrscheinlich ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen, was nur irgendwie geht, weil wenn du aus so einer Beziehung mit dem Herrn rauskommst und erlebst dann das und sagst, wie kann das sein? Wie kann so etwas überhaupt geschehen? Wie kann dieses Volk, das gerade die Wundertaten des Herrn an seinem eigenen Haut und Knochen erlebt hat, ja, diese Rausführung aus Ägypten, die vorher diese Plagen, die Versorgung des Herrn, all diese Dinge, wie kann es sein, dass ein Volk nach so kurzer Zeit, 40 Tage sind im Vergleich keine lange Zeit, so tief sinken kann? Ja? In seinem Glauben, in seinem Verständnis, wer Gott ist. Sie haben das Kalb angebetet und das wirklich gesagt, das waren die Götter, die uns rausgeführt haben. Sie haben also das Wahre für das Gefälschte komplett eingetauscht und für wahr erklärt. So, und da kommt er jetzt runter und beziehungsweise ist auf dem Weg, der Herr verabschieden, dann heißt es in Vers 7 im 32. Kapitel. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Moment mal, ihr innehalten. Also Gott hat ja schon gesehen, was da unten lief. Ja? Mose war noch in der Wolke, war noch voll auf den Herrn fokussiert, alles andere um ihn herum konnte er auch gar nicht wahrnehmen. Und jetzt offenbart ihm Gott, was da unten passiert ist in der Zwischenzeit. Und das Interessante ist, Gott sagt, dein Volk, oder ich sag's mal, die menschliche Ebene hat gesiegt. Ja? Dein Volk. Und dieses dein Volk, was nicht Gottes Volk ist, sondern das menschliche Volk, das Volk, was der Mensch Mose rausgeführt hat, das hat diese von Menschenhand geschaffenen Götzen und Figuren zu den Retter erklärt. Also aus sich selbst heraus sozusagen sich hingestellt. Im Grunde genommen hat das Volk gesagt, waren wir nicht toll? Weil unsere Götzen haben uns aus Ägypten rausgeführt. Wenn man sich den Gedankenschluss mal wirklich zu Ende denkt. Ja, denn Götzen sind von Menschenhand geschaffene Dinge. In den Psalmen heißt es, sie haben Ohren, können aber nicht hören. Sie haben Augen, sie können nicht sehen. Sie haben Füße, sie können nicht laufen. Sie haben Hände, sie können sie aber nicht benutzen. Sie haben ein Gesicht, aber sie tun nichts. Ja? Also es ist ja ein totes Werk. Es ist totes Holz, totes Eisenerz oder totes Gold wie hier. Und Gott sagt, dein Volk, die Gott vergessen haben, die sich selbst im Grunde ihren Gott gemacht haben, gesagt haben, waren wir nicht toll, haben uns rausgeführt. Das ist die Situation, Mose, die du da unten vorfinden wirst. Und jetzt sage ich dir, was ich damit machen werde. Und da kommt er in Vers 9 und sagt, weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich damit meinen Zorn gegen sie anbrennen und ich sie vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Gott ist bereit, dieses ganze Volk zu vernichten. Das, was ihm am Herzen lag, als er in Ägypten gewirkt hat, Pharao letztendlich vernichtet hat, weil er gesagt hat, mein Volk soll mir dienen, soll mich preisen können. Und du, Pharao, verhinderst das. Ich will, dass dieses Volk herausgeführt wird. Dieses Volk ist Gott bereit, in diesem Moment komplett zu vernichten. Weil er sagt, da ist nichts mehr, was ich finde, was irgendwo noch mir zugeneigt ist. Ja, es war so, ja, es war so. Es war der Zustand, den Gott vorgefunden hat, und Gott kann auch nur eine Antwort darauf sagen, ja, ich muss es vernichten, weil Gerechtigkeit und das passen nicht zusammen. Götzendienst und Gott passen nicht zusammen. Und hier kommt jetzt ein Mann, der all dieses Elend sieht, und ich glaube, der auch einfach nachvollziehen kann, wie sehr Gott, ich weiß nicht, enttäuscht oder verlassen sein muss in diesem Sinne, weil Gott ja ein Gott der Begegnung ist. Gott will ja diese Menschen eigentlich in seiner Gegenwart haben. Und sie haben das ja schon abgelehnt und gesagt, Mose, geh du. Und dann sagt Mose, Herr, und trotzdem. In Vers 11, Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, brennt dein Zorn gegen, Achtung, dein Volk? Gott, er gibt es, er sagt, es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk, Herr. Du hast es, denn du, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Mose nimmt es auf, was Gott ihm zugesagt hat, das ist dein Volk, das sind deine Typen, jetzt mal mit meinen Worten. Mose sagt, nein, Herr, es ist dein Volk. Du hast sie geschaffen, du hast sie herausgeführt, du warst es, der all diese Dinge bewirkt hat. Und ich erkenne das an und ich proklamiere das hier nochmal. Ich stehe für dieses Volk in der Bresche sozusagen. Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbogens zu vertilgen? Er fängt an, mit Gott zu argumentieren und sagt, Gott, wenn du das tust, wenn du dein Volk vernichtest, dann werden die ganzen Heiden um uns herum sagen, guck, so einen Gott habt ihr. Das ist kein Gott, dem man vertrauen kann. Das ist ein Gott, der nur Vernichtung im Kopf hat, der nur strafen will. Das ist genau der Gott, vor dem die Götzen abbilden. Ja? Dieser Gott, wo man Angst vor haben muss, wo man Furcht haben muss oder wo eigentlich nur da oben jemand sitzt und wartet, dass er mir jetzt wieder eins um die Ohren hauen kann, weil ich wieder einen Fehler gemacht habe. Und Mose sagt, Herr, das willst du doch gar nicht. Du willst doch zeigen, wer du wirklich bist. Und deswegen sagt er dann weiter, lass ab von der Glut deines Zornes, lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Da ist ein Volk, aber Tausenden von Menschen, die alle sich verführt haben lassen, dieses goldene Kalb anzubeten und sich von Gott abzuwenden. Und im Grunde mitten in der Gegenwart Gottes, denn die Wolke war ja um den Berg Sinai. Es war ja nicht so, dass sie nicht wussten, wo Mose war. Ja, auch wenn sie nachher so als Entschuldigung sagen, ja, wir wussten ja nicht, was mit dir passiert, vielleicht gab es dich ja gar nicht mehr. Ein ganzes Volk. Und da ist ein Mann. Und er sagt, Herr, ich bin bereit, in diese Bresche zu treten und für dieses Volk einzutreten. Obwohl ich weiß, dass du gerecht handeln würdest, wenn du es vernichten würdest. Aber lass es dir gereuen. Er appelliert an die Gnade des Herrn. Das ist ein Mann, der das bewirkt. Und er kann es bewirken, weil sein Herz dem Herrn 150% zugewandt ist. Da gab es keinen Flecken mehr in Mose, der den Herrn nicht gepriesen hat, dem Herrn nicht zugewandt war. Mose hat nur noch auf den Herrn geschaut. Und der Herr lässt sich gereuen, also er nimmt Abstand von dieser Vernichtung. Er nimmt nicht Abstand von Strafe. Weil die muss zwangsläufig sein, wegen Gerechtigkeit und Sünde können nicht zusammen an einem Ort sein. Und die Konsequenz des Handelns des Volkes nach dem Flehen von Mose, die finden wir dann ein bisschen weiter in Kapitel 33. Und da heißt es, ja, ich fange mal mit Vers 1 an, mir geht es letztendlich Vers 3 und 4 an der Stelle, aber und der Herr redete zu Mose und geh, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und jetzt kommt's. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht aus dem Wege vernichte. Als das Volk diese böse Rede hörten, trauten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Also Gott zieht sich aus der Mitte des Volkes zurück. Er war mitten im Volk die ganze Zeit auf dem Weg von Ägypten bis zum Berg Sinai. Er hat Wohnschaft mitten genommen. Wenn er studiert, wie die Israeliten gelagert haben, dann war Gott im Zentrum des Lagers. Und Gott sagt, ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein. Ich ziehe mich raus. Ich werde einen Engel schicken, der euch führt. Aber ich persönlich werde nicht mehr in der Mitte eures Lagers sein. Das war die Konsequenz dieses Ungehorsams, dieser Abwendung von Gott. Und das Volk, wenn es hier sagt, böse Rede, dann meint es nicht, oh, der hat aber jetzt böse gesprochen, sondern was damit gemeint ist, ist einfach, sie erkennen, wie böse ihre Tat war und dass diese Rede, die Gott da hält, ihnen zeigt, wie bösartig sie waren. Und sie wissen, dass sie vor Gott nichts in keiner Weise bestehen können. Also müssen sie einfach anerkennen, so ist es. Ja. Und die Konsequenz daraus ist dann auch nochmal ganz klar im physischen wiedergespiegelt, nämlich im Vers 7 heißt es dann, Mose nun nahm jeweils das Zelt, nämlich das Zelt der Begegnung, und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Gott ist aus dem Lager ausgezogen. Gott hat nur noch Begegnung mit Mose direkt. Und das Volk realisiert das. Und das Volk weiß, ich glaube, in dem Moment haben sie wahrgenommen, was sie verloren haben. Ich möchte es einfach als ein Bild für uns hinstellen, dass auch wir als Gemeinde, und ich meine uns nicht jetzt als besonders schlecht oder besonders daneben liegend, sondern ich sage, das gilt für jede Gemeinde, die Christus nachfolgen will, müssen auch immer wieder schauen, ist Gott noch im Lager? Oder ist das Zelt der Begegnung mit Gott, bildlich gesprochen, nicht mehr im Lager? Ist vielleicht schon draußen, wir haben es noch nicht wahrgenommen. Und wenn das so ist, müssen wir uns fragen, wenn es wirklich so ist, warum ist das so? Gibt es etwas, was wir dem Herrn vorenthalten, also wo wir keine Vergebung sprechen, wo wir einfach nicht hinhören, was Gott für uns hat und denken, Gott wird schon weiter so machen wie bisher, aber Gott ist ein lebendiger Gott, der der Neues macht, der also immer wieder Dinge verändern möchte, der immer wieder uns irgendwo weiter hinausbringen will zu dem, wo er uns hinbringen möchte. Und wenn wir nicht ihm folgen, dann zieht er sich aus dem Lager zurück und geht außerhalb des Lagers, weil er sucht die Menschen, die ihm folgen, die mit ganzem Herzen ihm zugewandt sind. Und damals waren nur zwei Männer, die wir erkennen können, die wirklich mit ganzem Herzen zugewandt. Das war Josua und Mose zu diesem Moment. Wir wissen, dass Kaleb auch dazu gehört. Ja? Und es mag auch noch viele andere gegeben haben. Denn was hier auch in der Geschichte noch steht, ist, dass über 3000 Männer als Folge von diesem Götzendienst von ihren eigenen Brüdern niedergemetzelt wurden, weil Gott gesagt hat, rottet sie aus meinem Volk. Gott akzeptiert keine Sünde im Lager. Und wenn Sünde nicht bekannt wird und davon umgekehrt wird, dann zieht sich Gott aus dem Lager zurück. Das ist so dieses Bild, was wir hier erkennen können an dem Volk und an Mose. Aber das heute noch genauso gültig ist, wie es damals gültig war. Ja? Gott sucht die Menschen, die sich mit ganzem Herzen ihm zuwenden, die mit ganzem Herzen ihn suchen, die mit all ihren Fehlern, die wir haben, keiner von uns kann hier sich hinstellen und sagen, ich bin fehlerfrei. Sucht er Menschen, die ihr Herz ihm zuwenden und sagen, Herr, ich weiß, dass ich da noch nicht rein bin, dass ich da noch nicht gesund bin, aber ich gebe es dir. Nimm du es. Und dann nimmt es Gott. Aber ich muss es geben. Ich muss es selbst übergeben. Und muss anerkennen, dass er Gott ist und nichts und niemand anderes. Und ich möchte diesen Gedanken einfach nur vorausschicken, weil wenn wir jetzt gleich in eine Gebetszeit gehen wollen, dann ist vor allen Dingen erstmal wichtig, in welchen Zustand gehen wir vor den Herrn. Sind wir wirklich in der Lage zu sagen, ja Herr, ich habe dir alles bekannt. Ich habe alles, was da so an Gedanken in meinem Kopf sind, wo ich vielleicht noch vor dem einen anderen Bruder oder Schwester oder in der Sache noch Groll habe, dass ich die ihm erstmal hinlege und sage, Herr, nimm so sie. Ich möchte sie nicht mehr. Ich möchte da Vergebung haben. Ich möchte bekennen, dass ich da gefehlt habe. Was immer es ist. Und ihr selbst darf jeder für sich selbst suchen, so wie ich für mich suchen muss, wenn da noch Dinge sind. Weil unsere Gebete nur dann Macht haben werden und kraftvoll sein werden, wenn wir gerecht sind. Gerecht sind wir vor dem Herrn durch Jesus Christus, indem wir unsere Sünden bekennen und Vergebung empfangen. Es ist also nicht so, dass wir da jetzt erst noch wienern und bohnern müssen und den Kehr ausmachen müssen. Aber wir müssen bekennen, das, was der Geist uns zeigt an Überführung. Und dürfen dann erwarten, dass unser Gebet, so wie dieses mächtige Gebet von dem Mose, das ja eigentlich nur aus zwei oder drei Sätzen besteht, ne? Wo er ihm einfach sein Herz ausgeschüttet hat. Er hat keine 50 Psalme gebetet, er hat nicht eine halbe Stunde Gebetszeit gemacht, sondern hat dem Herrn einfach nur gesagt, Herr, lass dir gereuen. Aber er hatte sein Herz beim Herrn und deswegen konnte er mit diesem Gebet Mächtiges bewegen, nämlich den Herrn. Wenn wir also unsere Gebete wirklich in dieser Macht und Kraft erleben wollen, dann denke ich, müssen wir auch diesen Schritt davor der Erkenntnis tun, dass wir den Herrn brauchen, dass er uns Vergebung gibt für die Dinge, die wir ihm noch nicht hingelegt haben oder wo wir vielleicht zurückhalten und wir denken, ja Herr, aber das will ich nicht loslassen. Ja. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne zwei Dinge machen, dass wir zunächst wirklich einen Moment Stille haben, jeder so vor seinem geistigen Auge sich vom Herrn zeigen lässt, wenn da irgendwas ist, was euch jetzt in diesem Moment zurückhält oder wo ihr noch einen Groll habt oder irgendwas, ich weiß es nicht, ihr müsst den Herrn fragen, ich muss den Herrn für mich fragen, dass wir da erstmal, ich sag mal, reinen Tisch schaffen vor dem Herrn. Und dass wir aus dem heraus dann wirklich ihn preisen, seinen Namen groß machen und dann unsere Gebetsanliegen ihm darbringen. In der Erwartung, in dem Glauben, in der Gewissheit, dass Gott handeln wird. Weil das ist seine Verheißung.